Jo, dann schauen wir uns das an. Also in der Aufgabe 14 war ja nicht allzu viel zu machen, wirklich nur diese kleinen Dinge mal mit Fork vorher oder Fork nachher ausprobieren. Ich habe jetzt einmal hier als 14a.c die Variante, Moment, ich mache es mit Syntax-Highlighting, die Variante, wo in der Main-Funktion am Anfang geforkt wird, also der Prozess wird verdoppelt. Und dann wird sowohl im Vater als auch im Sohn jeweils ein Thread erzeugt. Ja, und das Ganze so, dass das ewig läuft, ja, dass man es nachher mit Steuerung C abbrechen muss. Und wenn man das kompiliert und dann startet, ja, dann kann man erstmal hier sehen, okay, es gibt da den Sohn-Prozess, hier der neue Thread im Sohn-Prozess, da gibt es den Vater und da den neuen Thread im Vater. Und wenn man sich jetzt die Prozessliste anschaut, ja, mit PS-ELF, dann sieht man, es gibt hier vier Einträge. Ja. Und wir haben hier vorne, das ist die Prozess-ID-Spalte, die erste Nummernspalte und die dritte Nummernspalte ist die Thread-ID. Dann sieht man hier die 82, die ist zweimal da und das sind die beiden Threads, 82 und 84 da drin. Und dann ist hier die 83, das ist der Kind-Prozess und die Nummern sind hier 83 und 85 für den Hauptthread und den erzeugten Thread. Ja, also es sind insgesamt vier Stück. Und das ist also das, was man auch erwarten würde, weil durch das Forken wird ja einfach komplett unabhängig ein weiterer Prozess erzeugt, der genauso aussieht wie der andere und dann macht halt jeder von denen, erzeugt halt ein Thread und dann haben wir insgesamt vier in der Prozess- oder Thread-Liste. Ja. Und die Alternative dazu, das habe ich hier als 14b.c. Da sieht es so aus, dass eine Thread-Funktion da ist. Ja, die sagt mal kurz, wer sie ist und ruft dann Fork auf und gibt dann nochmal eine Meldung aus. Also zu erwarten ist irgendwie, dass diese Meldung doppelt kommt, weil es hinter dem Fork ist. Und im Hauptprogramm wird jetzt nur noch ein Thread erzeugt und dann gewartet, dass der irgendwann fertig wird, was aber nie passieren wird, ja, weil der ja ewig weiterläuft. Und wenn man das übersetzt, und laufen lässt, dann sieht man, okay, es wird ein neuer Thread erzeugt vor dem Fork und diese Meldung nach dem Fork, die ist tatsächlich doppelt da, so wie das erwartet wurde. Und wenn wir uns das in der Prozessliste angucken, ich lasse die alte oben mal stehen, unten kommt jetzt die neue, dann sieht man hier, okay, jetzt sind nur drei Einträge da, denn wir haben aus dem Prozess heraus einen neuen Thread erzeugt, der zum Prozess dazugehört und diese Thread-Funktion hat dann Fork aufgerufen und das Verhalten für einen Multi-Threaded-Prozess, wenn der forkt, ist, dass nur dieser eine Thread, der gerade Fork aufruft, dass der erhalten bleibt und alle anderen Threads fallen praktisch weg. Ja, es wird nur eine ausführbare Einheit irgendwie wird wirklich verdoppelt. Also deswegen ist das in der Regel etwas, was man nicht will. Ja, normal ist das vom Verhalten nichts, was man wirklich brauchen kann, Threads zu erzeugen und da drin dann mit Fork zu arbeiten. Ich kenne jetzt kein Szenario, wo das irgendwie hilfreich wäre, weil halt die ganzen anderen Threads verloren gehen. Und wenn Sie also die Idee haben, dass Sie irgendwie sich eine riesige Multithreaded-Geschichte basteln, wo da 20, 30 Threads aktiv sind und wenn Sie irgendwie das Ganze duplizieren wollen, dann müssten Sie das anders machen. Dann müssen Sie diesen ganzen Aufbau nochmal von vorne starten, also einen neuen Prozess machen, am besten aus dem Hauptthread heraus, ja, aus dem Hauptprogramm und dort dann nochmal das durchlaufen und die ganzen Threads erzeugen. Das waren die 14er Teilaufgaben. Ja, dann in der Aufgabe 15, da gibt es halt jetzt für diese Parallelisierungsgeschichte gibt es ganz viele mögliche Lösungsansätze. Ich zeige jetzt einfach mal, wie meine aussehen, ja, aber das könnte auch ganz anders sein. Bei den Prozessen ist es, also bei der prozessbasierten Parallelisierung ist es generell so, Sie müssen da irgendwie einen Nachrichtenmechanismus haben, denn in dem Moment, wo Sie einen Fork gemacht haben, ist halt keine Möglichkeit mehr, dass direkt auf gemeinsame Variablen oder sowas zugegriffen wird. Ja, das heißt, sowohl der Hinweis, welche Aufgaben jetzt berechnet werden soll, das muss irgendwie vernünftig kodiert werden und auch die Ergebnisse müssen irgendwie vernünftig zurückkommen. Und dafür kann man eine Pipe verwenden. Ich habe jetzt bei mir eine Variante gewählt, wo ich zwei Kind-Prozesse erzeuge. Das wäre eigentlich nicht nötig. Es würde reichen, einen Kind-Prozess zu erzeugen und dann rechnen Kind und Vater jeweils die Teilaufgaben. Und der Vater holt sich von dem einen Kind dessen Zwischenergebnis und rechnet das zu seinem eigenen Zwischenergebnis und dann ist gut. Ich wollte aber eine Variante zeigen, die man auch ganz einfach skalieren kann, wo man dann sagt, das funktioniert genauso auch mit 10 Kind-Prozessen, wo der Vater praktisch der kontrollierende Prozess nur ist und nur die Oberaufsicht über das Ganze behält. Deswegen habe ich es so gemacht. Und ich habe mir hier erstmal eine Funktion geschrieben, SquareAdder, die nimmt einfach einen Start- und einen Endwert. Und wobei der Endwert exklusiv ist, also muss man eins größer angeben und lässt dann in so einer Schleife von Start bis Ende minus 1 halt die Sachen aufaddieren und gibt es zurück, ja, damit ich das nicht von Hand irgendwo in die anderen Funktionen reinschreiben muss. Und das Hauptprogramm macht jetzt Folgendes. Es erzeugt jetzt in dem Fall, weil ich halt zwei Kind-Prozesse erzeuge, werden zwei Pipes erzeugt. Eine Pipe ist immer über so ein File-Descriptor-Paar definiert, also Pipe 1 hat zwei Elemente und Pipe 2 hat Elemente und ich rufe direkt dahinter Pipe auf, um die Dinger schon mal vorzubereiten. Dann geht's los, ich erzeuge ein erstes Kind und ich mache hier nur für den Fall, dass ich im Kind gelandet bin, irgendwas. Ja? Also ich mache nicht so eine If-Then-Else-Konstruktion, sondern ich mache nur das If und gehe aus dem Kind am Ende mit Exit raus. Und dann weiß ich, dass ich, wenn ich hier hinter lande, bin ich auf jeden Fall noch im Vaterprozess. Also wenn ich im Kind bin, dann mache ich erstmal von der Pipe, die ich nachher verwenden will, mache ich das falsche Ende zu. Ich habe ja immer ein lesendes und ein schreibendes Ende. Und ich bin im Kind, das heißt, ich will schreiben, also mache ich das lesende Ende zu. Und wenn Sie sich nicht merken können, was das Lesende und was das Schreibende ist, überlegen Sie immer, was ist der Standard in. Was hat der für einen Wert? Standard in ist 0, Standard out ist 1 und Standard error ist 2. Das sind die drei Standard-Falldeskriptoren, die Sie immer haben. Und deswegen das lesende Ende hat die Nummer 0. Ja, so kann man sich das immer merken. Also den Teil der Pipe mache ich zu, die falsche Richtung. Dann rufe ich die SquareAdder-Funktion auf und berechne halt hier die erste Teilsumme. Und hier schreibe ich jetzt einfach diesen Integer-Wert, den ich da berechnet habe, in die Pipe rein. Beim Schreiben in die Pipe muss ich natürlich das richtige Ende, jetzt das schreibende Ende, verwenden, also ja, Index 1. Und man kann das in der Form machen, dass man hier einfach die Adresse von dieser Integer-Variable angibt und als Länge die Größe von einem Integer. Ja, das ist die einfachste Form. Das ist dann, wenn man es so schreibt, unabhängig davon, ob Sie auf einem 32- oder 64-Bit-System sind, weil der Integer könnte halt 4 Byte oder 8 Byte breit sein, da müssen Sie dann nicht drüber nachdenken. Und das wird dann in der Form halt durch die Pipe gejagt. Und dann gehe ich hier mit Exit raus. Und ich will ja, dass das Zeug parallel läuft, deswegen kommt hier unten jetzt erstmal die Erzeugung des zweiten Kindes. Ja. Das macht genau dasselbe, ja, sieht genau gleich aus, aber es verwendet halt die zweite Pipe und es berechnet dann im Kind-Prozess die Summe von 51 bis 101 und nicht von 1 bis 51. Ja. Und dann hier am Schluss bin ich halt im Vaterprozess, also wenn ich nicht in einem von den beiden Kindern gelandet bin, dann mache ich mir zwei Variablen, Result 1 und 2. Ich mache bei beiden Pipes das falsche Ende zu, nämlich jeweils das Schreibende. Und dann lese ich jeweils aus der Pipe den Rückgabewert und schreibe den direkt an die Speicherstelle, wo halt Platz für Result 1 und Result 2 reserviert ist. Ja, die Anzahl der Bytes ist auch wieder einfach über SizeOf zu bestimmen. Dieses SizeOf ist übrigens nicht etwas, was als Funktionsaufruf in C gehandhabt wird, sondern der Compiler sieht, wenn er das kompiliert, was da steht und sieht, Result 1 ist ein Integer, also ersetzt er das direkt durch eine 4 oder eine 8, ja, je nachdem. Und ja, damit sind die Ergebnisse da, dann gebe ich sie hier noch aus separat, berechne die Summe aus und zur Kontrolle rufe ich mal direkt den Square Adder so auf, dass es nochmal von Hand ausgerechnet wird, damit es vergleichbar ist. Und wenn man das so laufen lässt, sieht man halt, es funktioniert. Ja. Also das ist die Variante mit Prozessen und die ist halt ein bisschen umständlich, dadurch, dass man die Pipe verwenden muss. Wenn man keine Lust auf eine Pipe hat, könnte man theoretisch auch eine Datei erzeugen, aber das ist letzten Endes noch komplizierter. Ja, wenn Sie zwei Prozesse haben, die in die Datei irgendwie ihre Ergebnisse reinschreiben und dann müssen Sie aus dem kontrollierenden Prozess gucken, ist die Datei schon mit Inhalt gefüllt oder sowas, wirkt auf den ersten Blick vielleicht einfacher, weil es irgendwie natürlicher ist, eine Datei aufzumachen und was damit zu machen. Aber die Pipe ist eigentlich das optimale Mittel für diese Form der Kommunikation. Ja, und bei der Thread-Variante, ich hatte dazu ja auch ein paar Hinweise gegeben. Ich habe mir hier so eine Argumentstruktur, Struct Arguments, definiert. Da sind drei Sachen drin, einmal Start und Ende. Das sind praktisch die Parameter, die übergeben werden an die Thread-Funktion und dann Redval für den Rückgabewert, den die Thread-Funktion berechnet. Der Square-Adder hier ist noch die gleiche Funktion wie vorher. Dann habe ich hier eine Thread-Funktion, ja, die nimmt so einen Void-Pointer. Und das Erste, was die macht, ist, es wird hier so ein Struct-Argument-Pointer-Args definiert und ich wandle mir das P in ein Args um, ja, über einen Typecast. Und dann rufe ich Square-Adder auf und greife da einfach auf die Argumente, die halt in dieser Struktur drinstecken, zu, also Args-Start und Args-End. Und wenn ich das ausgerechnet habe, dann schreibe ich den Ergebniswert nach args-redval. Ja, damit sollte die Thread-Funktion richtig funktionieren. Und jetzt muss man das Ganze nur noch gescheit vorbereiten. Auch hier habe ich es wieder so gemacht, damit es einfacher skalierbar ist, dass ich zwei Threads erzeuge und diese beiden neuen Threads rechnen und das Hauptprogramm wartet nur darauf, dass das Zeug fertig wird. Auch an der Stelle ist es genau der gleiche Hinweis. Könnte man natürlich auch so machen, dass man nur einen Thread erzeugt und im Hauptprogramm auch die halbe Berechnung erledigt. Ja, dann hat man insgesamt einen Thread weniger oder in dem Code vorher einen Prozess weniger. Und aber hier habe ich es eben auch, weil dann kann man einfach hingehen später und sagen, jetzt mache ich das mit 10 Threads, die ich erzeuge. Ja, also hier fülle ich diese Argumentvariablen, da schreibe ich halt bei Start und Ende jeweils die Parameter rein, die ich nachher verwenden will. Und dann erzeuge ich zweimal einen Thread, jeweils mit Angabe der gleichen Thread-Funktion. Ja. Und da haben einige von Ihnen sich das natürlich etwas leichter gemacht und gesagt, ja, ich soll es da genau auf zwei aufteilen. Also mache ich einfach zwei Thread-Funktionen. Die eine rechnet die Summe von 1 bis 50 und die andere von 51 bis 100. Das ist jetzt im Rahmen dieser Aufgabenstellung ist das natürlich eine vernünftige Lösung, weil es besonders einfach ist. Aber damit fehlt Ihnen die Möglichkeit, das zu verallgemeinern, ja, auf eine einfache Weise. So wie ich das gemacht habe, kann ich jederzeit die Aufteilung ändern und sagen, jetzt mache ich aber mal vier Threads und die rechnen jeweils nur ein Viertel der Teilsummen und ich hole mir das dann wieder irgendwo raus. Ja. Deswegen habe ich es eben so, die gleiche Funktion, aber unterschiedliche Parameter, die übergeben werden. Und dann muss ich natürlich warten, dass das ganze Zeug fertig ist mit pthread join. Und wenn das fertig ist, dann weiß ich, die Threads haben mir alle in die Strukturen, in das Redval, ja, die Ergebniswerte reingeschrieben, also kann ich mir diese Ergebniswerte anzeigen lassen, kann die Summe davon berechnen und auch hier wieder zum Vergleich nochmal die Kontrollberechnung von Hand, die ganze Summe ausgerechnet, um zu gucken, ob es funktioniert hat. Und das geht dann halt auch an der Stelle. Ja. Gibt es Fragen dazu? Haben Sie das ähnlich gemacht teilweise oder ganz andere Ansätze?
Über eine Datei.
Über eine Datei, bei den Threads auch.
Nein, bei den Threads einfach über die Variable mit
ja.
Aber bei den Prozessen über Datei öffnet die
ja.
Struktur rein und liest sie aus.
Ja. Also bei den Threads mit globaler Variable heißt, sie haben irgendwo eine globale Summe und jeder der Threads, wenn er fertig ist, schreibt es in die Summe rein. Also addiert es auf die Summe drauf oder was? Haben Sie das geschützt? Ah ja, okay. Ja. Also das ist natürlich noch einfacher, wenn Sie die Teilergebnisse gar nicht brauchen. Ja, die Variante, wie ich es gemacht habe, jetzt mit einer Rückgabe, wäre halt interessant, wenn Sie zum Beispiel als Ergebnis nicht die Gesamtsumme haben wollen, sondern einfach irgendwas damit machen wollen. Ich meine, da könnten Sie auch hingehen und ein ganzes Array, einfach ein globales Array von Rückgabewerten vorher definieren und praktisch jedem seine Nummer irgendwie mitgeben, ne, dass jeder Thread weiß, ich bin die Nummer 3, ich bin die Nummer 5 oder sowas, und dann schreibt er halt in dieses globale Array an die Stelle 3 oder 5 seinen Wert rein. Dann kann man sich auch diese explizite Rückgabe über die Struktur sparen. Ja. Okay. Ja, wenn sonst keine Fragen sind, sind wir heute ein paar Minuten früher durch. Ja.